SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 15.
Wie dies anzustellen sei, in meinem Zustand, das freilich wusste ich nicht recht. Immerhin hatte die Wolfsgrube mir bedeutet, dass ich mich unfern der nächsten Ansiedlung befand. Doch noch ehe ich diese aufstöbern und mich hineinwagen musste, nach lediglich einem halben Tag des Humpelns durch Gebüsch, eilte das Glück zur Hilfe, mir zunächst erste Gesellschaft gegenüberzustellen, welche meinem zerlumpten, menschenentwöhnten Selbst gleich war. Stets der größeren Helle folgend, war ich zu einer Stelle gelangt, da die Bäume lichter und niedriger wurden, und hatte ein Gebüsch erspäht, in welchem ich Hoffnung glaubte auf Vogelnester, genießbares Gewächs, erhaschbares Getier. Ich pirschte mich leise an und vernahm Geraschel, erblickte zuckendes Gewedel von Zweigen und Blattwerk, welche verrieten, da musste im Unterholz ein größeres Wesen zugange sein. Mochte es fettere Beute sein, denn geglaubt? Oder lauerte mir dort ein tollwütiger Fuchs, eine Bache, die ihren Wurf verteidigte? Gebückt schlich ich voran, langsam und lautlos wie ein Mittagsschatten. Da ging unter meinem Fuß krachend ein dürrer Zweig entzwei. In dem Gebüsch schoss etwas auf, und auch ich schnellte hoch, fliehendes Wild noch zu stellen oder ihm meinerseits zu entkommen, und fand mich, Angesicht fast zu Angesicht mit einer Gestalt, wirren Blicks, flicken übersäten Sackgewands, struppigen, schütteren Haars und Bartes.
»He!« entfuhr es dieser Erscheinung, in egaler Überrumpelung.
Dann stunden wir und starrten einander an und hätten wohl unweigerlich zu lachen begonnen, wäre meine Erschöpfung und des anderen Ernsthaftigkeit nicht gar so tief gewesen. Denn wen ich da aus dem Busche gescheucht, seinerseits auf der Pirsch nach Nahrung, war ein Eremit. Und wie sich's bald weisen sollte, einer von gar verbissenster Natur. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wer von uns die ersten Worte fand und welche, doch jedenfalls brach der Bann. Und nach etwas Gestammel und Durcheinandergerede ergab sich eine Art der ersten Verständigung, schlugen wir uns aus dem Gestrüpp und reichten einander die Hand. Eusebius war des Eremiten Name, und seine Klause hatte er unweit am Rande des Waldes. Ich meinerseits tischte ihm in unerklärlicher Geistesgegenwart eine Mär auf von Wegelagerern, welche meine Kutsche überfielen und denen ich verwundet mit letzter Mühe und Not zu entkommen vermochte, nur um mich darob im tiefsten Wald zu verlaufen und in Wochen der Irre mein letztes Stündlein gewiss geschlagen zu glauben. Eusebius umarmte mich, stierte in die Wolken und dankte lauthals dem Herrn für meine Errettung und für diese Gelegenheit, seine christliche Nächstenliebe unter Beweis zu stellen. Auf dem Weg in seine bescheidene Hütte glaubten wir, mangels Jagdbeute, was uns an Heidelbeeren, Löwenzahn, Spitzwegerich unterkam. Doch eilte Eusebius, mich unter sein borkengedecktes Dach zu geleiten und mir sein Lager dort selbst zu räumen, auf dass er meine Wunden zur gänzlichen Heilung und mich zu vollsten Kräften pflege. So eng und karg war die Klause, dass wir das eine kleine Tischlein vor die Tür tragen mussten und einen Baumstumpf dort als zweiten Hocker nutzen, um beide sitzend Platz zu finden. Die offene Feuerstelle mit dem rostigen Kessel darüber wirkte mir nicht, als genügte sie des Winters, wenn der eisige Wind durch die Spalten pfiff, die Hütte zu wärmen. Doch allemal füllte sie diese jetzt schon mit reichlich Qualm. Und so beschämt ich zunächst abzuwehren suchte, dass mir Eusebius die lediglich mit staubigem Stroh gepolsterte Bettstatt zuweisen wollte, so froh war ich insgeheim doch bald um sein ehernes Beharren, wenn ich mit anhörte, wie er nachts auf dem bisschen gekrümmten Platz zwischen Herd und Möbel auf der festgetrampelten Erde um Rast rang. Mein Gewissen legte mir freilich nahe, ihm anzubieten, uns zu zweit auf das Lager zu zwängen, Doch meine Nase legte ihren heftigsten Widerspruch ein, denn Eusebius zählte es offenbar zu seinem Gelöbnis der Bescheidenheit, den nahen Bach zu meiden, außer dort Trinkwasser zu schöpfen. Seine Haut war mit schorfigen Stellen und Ausschlag übersät, und auch wenn in seinem Mund wohl doch nicht mehr denn 3, 4 Zähne verblieben, hatten die übrigen zum Gedenken einen gewaltigen Fäulnisgestank hinterlassen. Schmuck gab es in dieser Hütte keinen, denn ein hölzernes Kruzifix mit einem Heiland, dem das Leiden derart gramvoll ins Antlitz geschnitzt stand, als blicke er die bedauernswerte Umgebung, in welche er hier verbannt war. An Möglichkeit zur Zerstreuung fanden sich lediglich 4 zerlesene Bücher, eine Bibel, ein Katechismus und 2 erbauliche Traktate wider den Pietismus, mit deren Inhalt ich bald bestens vertraut werden sollte, ohne eine einzige ihrer Seiten zu lesen. Denn das wässrige Mus, welches Eusebius mir an jenem und den folgenden Abenden vorsetzte, erwies sich als nicht der einzige dünne Brei, mit dem er mich zu nähren gedachte. Jedem Mal voraus ging ein langes Tischgebet. Gegessen ward in Schweigen, und wenn ich's ein genussvolles nennen wollte, denn allein ob der Stille, die mir bald kostbar werden sollte. Eusebius ließ mir den Vortritt mit der einzigen Schüssel, dem einzigen Löffel, und glaubt mir, es war mir ein wahres Bedürfnis, dafür den Dienst des Abwaschs zu übernehmen, um jenes Essgerät gründlichst reingescheuert zu wissen, bevor es am anderen Tage wieder an meine Lippen kam. Nach jeder leiblichen Stärkung aber hob Eusebius an zu einem ausschweifenden Sermon, auf das nur ja nicht meine Seele hungrig gehe. Ich selbst suchte jegliche Frage zu meiner Herkunft, meinem Leben vor dem angeblichen Überfall zu umgehen und ersetzte die ausweichenden Kleinlügen durch eine große. Dass nämlich ich von den Räubern einen Schlag aufs Haupt erhalten und dieser mir einen Gutteil aller Erinnerung gestohlen habe. Anfangs war ich freudig überrascht, wie bereitwillig mir Eusebius darin Glauben schenkte. Doch bald begann ich zu begreifen, wie willkommen dem Einsiedler meine Auskunftsunfähigkeit kam. Denn was er in den Jahren seiner Einsamkeit offenbar ersehnte, war keineswegs Gesellschaft, das war ein Publikum. Er kredenzte mir Stunde um Stunde ein frommes Weihwassergewäsch, welches vorgeblich gar bemüht war, zur leiblichen Heilung auch mein Seelenheil herzustellen, und das ich nach einem Tag bereits durchschaute als eine einzige Selbsterhöhung Eusebiens. Er sprach und sprach und sprach davon, wie man sich arm und klein zu machen hatte vor dem Herrn, mahnte und zeterte gegen die Todsünden des Stolzes und der Eitelkeit, malte jeden Genuss, jede Bequemlichkeit, jeden Prunk als den geradesten Weg zur Verdammnis. Immerhin schien er keiner jener Theatereremiten, welche sich's unweit eines Städtchens in einer Höhle bescheiden, doch wohlig einrichten, um dort frömmelnden Ausflüglern ein beschauliches Bild gläubigen Lebenswandels zu bieten und dafür großzügige Almosen zu sammeln. Mit der Einsamkeit, der harschen Kargheit seines Daseins war's ernst, viele Jahre schon. Doch all die Zeit der innigen Seelenbetrachtung hatte ihn nicht sehen lassen, was ich gleich begriff. Eusebius kasteite sich, weil er sich selbst zugleich so sehr hasste und so sehr liebte. Er trug eine unerklärliche Abscheu in sich gegen seiner selbst, welche ihn nach Bestrafung, nach Knechtung und Widrigkeit sehnen ließ. Sobald er jedoch litt unter der selbst auferlegten Pein, fühlte er sich gerecht, auserwählt und überlegen, kehrte seine Abscheu wieder die anderen Menschen und deren gottlose Zufriedenheit. Doch hatte dies verquere, uneingestandene Gemütsgemenge nie ein Gegenüber gehabt, dem es Eusebiens heilige Erhobenheit und Erhabenheit auseinandersetzen durfte. So hatte sich Predigt um Predigt in ihm angestaut, welche nur warteten, endlich fremde Ohren zu finden, in die sie sich zu ergießen vermochten. Anfangs fügte ich mich noch mit Gleichmut und Geduld in meine Rolle, nickte brav Beifall. Schließlich war ich diesem Manne durchaus zu Dank verpflichtet und hätte lässlich mich geben sollen gegenüber seinen menschlichen Schwächen. Je mehr jedoch die Stärke zurückkehrte in meinen Leib, je leidiger ward meinem Geist, was er im Tausch für Obdach und Zehrung zu erdulden bekam. Ich war's Ducken, ohnehin nie mein stärkstes Fach, nicht mehr gewohnt. Und bekam zur Rückkehr unter die Menschheit sogleich die Mahnung vorgesetzt, dass es seit jeher Exemplare unter ihr gab, welche ich schlicht nicht zu leiden vermochte. Nun werdet ihr sagen, wenn euch die Klause zum Kerker, des Mus zur Sträflingskost ward, warum nahmt ihr dann nicht euren Abschied, solange dies noch in Dankbarkeit vonstatten gehen mochte? Und genauso hätte ich's gemacht, nur war, so schnell auch meine anderen Blessuren geheilt waren, der verstauchte Fuß gar übel angeschwollen und spottete vorerst jedem Gedanken an ausgedehntere Wanderschaft. Mein Wohltäter heischte darob manch Mitleid für mich und befleißigte sich, jeden Morgen im Wald frische Heilkräuter für lindernde Wickel zu klauben. Doch dankte er wohl seinem Gott auch, sich für wenigstens eine Woche eines der fluchtunfähigen Zuhörers versichert zu wissen. Nun, diese Glückseligkeit sollte ich ihm gründlich austreiben. Anfänglich lediglich in wohlmaskiertem Spott. Der Anachoret aber wollte nicht merken, wie ironisch tratzend ich's meinte, wenn er etwa zur Jeremiade über die Liederlichkeit der irdischen Richter zog. Er tat so gern, dass ich glaube, er habe mit denen durchaus die ein oder andere persönliche Auseinandersetzung gehabt, und ich ihn dann bekräftigte, fürwahr, doch vergesst mir die Büttel nicht. Da blieb meinem juckenden Hohn nichts, denn offener zu werden. Immerhin hatte ich ja vom Vater eine gründliche Kenntnis der Heiligen Schrift erfahren, und wenig findet ihr in jenem aus den Ergüssen so vieler Jahrhunderte und Schreibfedern zusammengeflickten Buche, zu dem ihr dort selbst nicht auch die Gegenrede aufstöbern möchtet. So begann ich, vorgeblich beipflichtende Antworten auf die vehement vorgetragenen Thesen des Eremiten einzustreuen, welche tatsächlich in den Worten der Propheten, der Psalter, der Evangelisten seine Ansichten widerlegten. Bescherte mir damit jedoch nur entsprechend längere, um Fußnote auf Fußnote angereicherte Auseinandersetzungen von Eusebiens Theologie, welche an meinen Bibelversen so lange herumdengelte, bis auch sie sich in seine selbsterhöhende Weltsicht bogen. Mein Widerspruch also kannte immer weniger Zurückhaltung, dem Eremiten einen Spiegel seiner Eitelkeit, Selbstgefälligkeit vorzuhalten. Ich sagte ihm aufs Gesicht zu, dass es wohl Leute gab, die Sackleinen mit nicht weniger Stolz trugen, denn andere ihren Purpursamt, dass manche an Bestrafung, Bezwingung nicht weniger sündige Befriedigung zu empfinden vermochten, denn andere an zügellosester Wollust. Das Geben nur dann seliger war, denn das Nehmen, wenn man es gleichermaßen auch den anderen zugestand und nicht beharrte, alle in ewiger Schuldigkeit zu verhaften. Dass ich im Allgemeinen sprach, war mein letztes Zugeständnis an die Höflichkeit und Dankbarkeit. Wie sollte Eusebius mit einem solchen Quälgeist unter seinem Dach leben? Nun, überlasst es den Frömmelnden, allerweil auf dieselbe Antwort zu verfallen. Dass nämlich der ganze gewaltige Kosmos nicht sei, denn ein göttliches Theater und in der Mitte dessen Bühne das Ringen um just ihr Seelenheil. Ich sah regelrecht das Aufleuchten in Eusebiens Augen, als ich ihn wieder einmal gestichelt hatte mit meinen Bloßlegungen seiner Widersprüchlichkeiten und er sich im Beharren nur immer mehr verhedderte und ihn da mit einem Mal überkam, wie er sich und sein Alles retten mochte. Mitten im Satz hielt er inne, riss Augen auf und Mund und begann beinahe zu hecheln. Sein Arm schoss hoch, sein Finger stach in die Luft vor meiner Nase. »Ihr«, setzte er halb kreischend, halb kichernd an und wieder, »ihr«. Immerhin gelang es ihm damit, was er seit Tagen nicht mehr vermochte. Eusebius hatte meine Neugier geweckt, was er denn zu äußern habe. Schon wollte ich nach meinem Antlitz tasten, ob sich dies etwa unbemerkt in eine groteske Fratze verwandelte. Nun, so falsch traf's diese fantastische Vermutung nicht, wenngleich die dämonische Metamorphose sich allein in Eusebiens Sicht vollzog. »Er«, versuchte letzterer auf neue Weise seiner Erleuchtung Ausdruck zu verleihen Und diesmal fand sich die Fortsetzung. Er hat euch gesandt, um mich zu versuchen. Ein Untertan seid ihr des Lügenfürsten. Hier selbst, die Feste meines Glaubens ins Wanken, mich vom Pfad des Heils abzubringen. Denn was wäre euch Höllengeschmeiß schmackhafter, denn gerade die frommste, gottestreueste Seele.
Ich lachte laut auf ob dieser Absurdität. Doch Eusebius hatte, augenblicklich begreifend, welch Heil eben für ihn in dieser neuen Überzeugung lag, selbige schon so heftig an sich geklammert, dass es ihm der teuflische Hohn des entlarvten Höllengeists schien. Der Anachoret gab ein angsterfülltes Krächzen von sich und stolperte den einen Schritt, den ihm die Enge der Klause gestattete, rückwärts.
»Weichet«, rief er, »weichet von mir, Satan! Herr, o Herr, helft! Seht, ich blieb standhaft, ich trotzte allem Zweifel, ich blieb euer treuester Diener gegen allen Frevel. Helft, Herr, o helft!«
Und während er halb meiner wehrte, obwohl ich nach wie vor regungslos auf meinem Lager verharrte, halb zu den Himmeln flehte, tastete seine Rechte an der Wand, bis sie das Kruzifix fand und griff. Eusebius hob es vom Haken und reckte es mir entgegen.
»Weichet, Dämon! Im Namen des Herrn, dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, hebt euch fort von hier!«
Und dann verfiel er in ein vor lauter inbrünstiger Hast geleiertes Paternoster.
»Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name!«
Ich gestehe, das alles war für mich so drollig anzusehen und war endlich eine solch feiste Abwechslung zu all der säuselnden Frömmigkeit, dass mich ein schelmischer Gefallen an der angebotenen Rolle ergriff. Ich setzte mich auf und sah das vorgebliche Opfer meiner vermeintlichen Teufelskräfte so grimmig und zähnebleckend an, wie ich nur vermochte, ohne in Gelächter auszubrechen. Eusebius presste sich gegen die Wand und streckte das Kruzifix mit sehnenstarrem, bebenden Arm gegen mich. Das Gebet bereits durchlaufen, war er mittlerweile angelangt bei
»Und ob ich schon wandelte durchs finstere Tal, fürcht ich kein«.
Ich erhob mich ganz, befahl meinem schmerzenden Fuß Schweigen, auf dass er mir im wahrsten Wortsinn nicht den Auftritt verderbe, reckte mich zu voller Höhe und stapfte auf Eusebius zu.
»Weicht«, kreischte er, »weicht, böser Geist!«
Bei allem lustvollen Kitzel, dem Eremiten meine Tage der peinvoll öden Belehrung heimzuzahlen in der Münze des Schreckens, ich begriff, dass ich ihm nur besten Gefallen erwiese, fügte ich mich gar zu gut in sein höchst eigenes Mysterienspiel. Und dies wollte ich ihm dann doch nicht gönnen, dank meiner noch gestärkter in seinem selbstsüchtigen Glauben aus der Sache hervorzugehen. Ich tat den einen Schritt, den es brauchte, fast Brust an Brust mit Eusebius zu stehen, das Kruzifix als letzte, zitternde Barriere zwischen uns gezwängt. Faulige Wolken seines Keuchens brandeten in mein Angesicht.
»Oh ja«, hob ich an, in einem Tonfall, welcher wahrlich aus infernalischen Gefilden geborgen sein mochte. »Böse, das bin ich!«
So groß war die Angst in Eusebiens Starren, dass ich fürchtete, es müssten Augen und Herz ihm davon zerspringen. Doch glomm darunter eine tiefe Dankbarkeit auf, fiel merklich die übelst schwerende Furcht von ihm, nämlich, dass ich kein Höllenwesen sei und all die bohrenden, meißelnden Zweifel, welche ich geschleppt in seine Hütte, nicht einfach wegzuwischen wären als Teufelsversuchung. »Böse bin ich«, wiederholte ich, doch nun ruhig in meiner gewöhnlichen Stimme, nicht als Theater, sondern als betrübte Beichte. »Ich habe gemordet«, gestand ich ihm, »und schlimmer, habe nicht nur gemordet, was ich hasste, sondern gemordet, was ich liebte, über alles in der Welt.« Sobald dies eingesunken, setzte ich nach in das Grausen, welches ich dem Eremiten hochkeimen sah. »Und schlimmer noch, ich mordete, was ich liebte und will doch leben, weil eben eins in der Welt mir immer noch lieber war und ist, nämlich ich meiner selbst.« Nun flüsterte ich fast,
und es wären meine nächsten Worte wohl kaum zu vernehmen gewesen über das Japsen des aus allen Fugen gerissenen Eusebius, hätten sie nicht die laute Macht der tiefsten Seelendringlichkeit besessen. Denn das Schlimmste ist, das Schlimmste für mich wie für euch, und da umfasste ich das Kruzifix mit beiden Händen, zog es an mich und gab dem geschnitzten Heiland einen innigen, flehentlichen, beweisenden Kuss. Kein Dämon bin ich. Seid vergewissert. Ich wünschte, ich wär's. Nein, es ist Ärger. Ich bin, und ich gab einen weiteren Kuss, ein Mensch. Und damit ließ ich das Kruzifix und ließ den Eremiten, wandte mich um und humpelte fort aus der miefen Klause und ließ nichts zurück, denn weiß nicht, welche Scherben. So leicht's meinem Herzen war, diesen Ort der säuerlichen Heiligkeit zu lassen, so schwer freilich fiel es noch meinem geschwollenen Fuß, mich fortzutragen. Doch eines hatte Eusebius mir zum Glück mitgegeben, nämlich das Wissen, dass nicht zu weit nach Norden am Rand des dort endenden Waldes sich ein Dorf fand, welches von Holzarbeitern und Köhlern bewohnt war. Die Sonne verriet mir die Richtung. Ihrem Mittag den Rücken kehrend, immer nur meinem Schatten hinterher, meine hinkenden, schleifenden Schritte dorthin zu lenken. Denn nun war es endgültig an der Zeit, meine Flucht in die darbende Einsamkeit zu beenden. Nicht allein, weil mir's nun noch dringlicher in den Knochen saß, wie eitel sie war, wenn ich nicht wahrhaft den Tod suchte darin, sondern weil die Tage bei dem Einsiedler ausgereicht hatten, den Herbst ein merkliches Stück näher rücken zu lassen. An den Abenden vermochte ich in der Luft schon zu wittern, dass ich auf ungeschützter Wanderschaft das Ableben doch binnen absehbarer Frist finden mochte, wenn Kälte und Kargheit erst ihren Einzug hielten ins Land. Ich brach mir einen gegabelten Ast zur Krücke, klemmte ihn mir unter die Achsel und stapfte in der Hoffnung voran, bereits diesen Abend nicht mehr unter freiem Himmel zubringen zu müssen. Bald auch schnupperte ich dafür Bekräftigung. Ein dumpfes Kokeln fleuchte mir in die Nase, und ihm nachspürend gelangte ich an den ersten Meiler, welcher wie die Hütte eines Erdkobolds aus seinen Rauchlöchern vor sich hinschmauchte. Ich zog mich zurück, ehe der vor seinem Unterstand dösende Köhler meiner gewahr werden mochte, wusste aber, dass nun auch für meiner selbst Obdach nah sein sollte. Der Wald lichtete sich um mich, noch ehe die Dämmerung die Helle in entsprechendem Maße fortzustehlen vermochte. Und obwohl ich kaum mehr denn ein einbeiniges Hüpfen zustande brachte und mir allmählich Achsel und Hand an der Krücke aufscheuerte, beschleunigte ich mein Voranstreben. Bald auch erblickte ich zwischen den letzten Bäumen freie Flur und die ersten festen Behausungen seit langer Zeit, welche mir nicht sogleich Aufforderung waren, mich fortzuheben in einsame Ferne. Eusebiens Tiraden verdankte ich nicht allein Kunde von der Lage dieses Örtchens, sondern zudem, dass es daselbst einen Pfarrer gab, dem mein zornstrenger Eremit gar übel gesinnt war, weil er ihn als einen schrecklich weltlichen, sträflich milden Stellvertreter des Herrn auf Erden erachtete. Der Glockenturm war auch bereits vom Waldrand her ausgemacht, und als ich mich bis zum Pfarrhaus geschleppt und dort an die Tür gepocht hatte, fand ich alles just so, wie ich's mir ausgemalt. Es öffnete mir die wohlbeleibte, rotwangige Pfarrersköchin und wollte mich sogleich von dannen jagen, glaubte sie mich doch einen elenden Landstreicher. Ich aber ließ mich vor ihr entkräftet in den Staub sinken und hauchte eine nur halb gespielte Bitte um Hilfe. So ward ich also über die Schwelle gehievt, mir ein Sessel zur Rast angeboten, der Pfarrer herbeigerufen. Aufs Neue leistete mir da meine Mär vom Kutschüberfall, Raub und Hieb aufs Haupt, Verlust der Erinnerung, beste Dienste. Aufs Neue durfte ich mich auf die gelebte Nächstenliebe eines Gottesfürchtigen werfen, doch noch beim deftigen Abendmahl wusste ich, weshalb dieser Pfarrer dem Eremiten so verhasst war und dass ich den Gottesmann gerade deshalb ins Herz schließen mochte. Die Soutane spannte sich über einem ausladenden Bauch,
Der Hals wollte geradezu über den Kragen quellen, und der glatzert glänzende Kopf war Zeichen genug, wie viel lebendiges Fleisch sich unter dem schwarzen Gewand verbarg. Ich war gerade an einem Freitag in seinem Haus angelangt, doch der fette Waller, welchen die Köchin auftischte, machte keinen Anschein eines Tags des Verzichts. Und so wie die beiden miteinander scherzten, mit kauenden Mündern lauthals lachten, sich ob gelungener Späße auf die Arme schlugen und die Hände liebevoll drückten, machten sie auch wenig Geheimnis daraus, dass sie zu den üppigen Speisen wohl durchaus noch andere fleischliche Freuden teilten. Ich ausgerechnet war's, der sich bemüßigt fühlte, hin und wieder das Gespräch auf die Güte Gottes bringen zu müssen, welche mich vorgeblich hierher geführt. Doch der Pfarrer winkte allerweil ab. »Strapazieren wir nicht unseren lieben Herrn wegen jedem unserer kleinsten Belange. Er hat sich um eine ganze Welt zu sorgen und freut sich wohl über selbstständige Schäflein. War's Gott, war's der Zufall, war's euer Gespür? Hauptsache doch, ihr seid hier, ich sag euch, wo ihr so mager und schwach euch befindet. Einen Schöpfer gibt's, an den gilt's vor allem zu glauben. Da, nehmt noch einen Schöpfer gekochte Rüben.« Und wie er mir die Kelle voll Gemüse auf den Teller klatschte, brachen er und die Köchin wieder in ein Gelächter aus, dass ich ernsthaft befürchtete, sie möchten an ihren halbgekauten Bissen ersticken. Nun, um's kurz zu machen, hier hielt sich's aus. Hier mochte ich wohl genesen. Man bot mir eine Bettstatt in einer Kammer des Pfarrhauses und entschuldigte sich noch ob deren Enge, was mich recht erheiterte, war sie mir doch ein Palast im Vergleich zu dem Erdloch, in welchem ich zuvor neben Eusebius die Tage fristete. Noch kostbarer als dieses Obdach gewährte man mir Frieden. Zu den Mahlzeiten, allesamt von der Überzeugung erfüllt, dass die Seele wohler lebte in einem ausladenden Tempel von Fleisch, ward ich hinabgebeten, aber zu keinem Tafelgespräch genötigt, wenngleich jederzeit willkommen, mich einzumischen in die Konversation, welche nie Gefahr ging, den Namen des Herrn zu missbrauchen, da sie für himmlische Sujets zu voll war, mit Tratsch aus dem Dorf, derben Schwenken und zufriedenen Schimpfereien auf die Obrigkeit. Sonst durfte ich nach Belieben in den Federn verweilen, auf dem Bankerl vor dem Haus Löcher in die Luft starren, eine der Pfeifen aus Hochwürdens beeindruckender Sammlung schmauchen, ohne mir auch nur ein Wort anhören zu müssen von frommem Lebenswandel oder Gottesgericht. Und als ich zögerte auf die Frage hin, ob ich denn zum Vertreib der Zeit nicht etwas lesen möge, da meinte der Pfarrer, dessen Stube durchaus einen mächtigen Schrank voller gelehrter Bücher beherbergte, meine Zweifel erratend, es müssten keine Historien sein oder Traktate. Meine Köchin hat einige von den neuesten Romanen. Da ich kein junges Fräulein war, hatte ich mich mit dieser anrüchigen Form der Zerstreuung noch nicht näher bekannt gemacht. Nur der Vater hatte einst gerne und heftig gegen diese schädliche Mode der Jugend gewettert und jedem seiner Zöglinge, welchen er damit erwischte, den Gefallen daran mit dem Riemen aus Leib und Hirn zu dreschen versucht, bevor diese süchtig wurden danach und von den erfundenen Schwärmereien verdorben. Dies war allemal mir Anreiz genug, erfahren zu wollen, was an dieser Erfindung so gefährlich und verwerflich sei, und berechtigte die Hoffnung, sie wenigstens nicht so öde und spröde zu finden wie die blutleere Lektüre, welche Zustimmung und Achtung des Vaters genoss. So verbrachte ich also die folgenden Tage in der Gesellschaft von Julie und Saint-Preux, von Clärchen und Loveless, und fürchte, ich habe den Pfarrer sein freundliches Angebot in Lampenöl büßen lassen. Die Köchin lachte recht, wenn ich die ein oder andere Mahlzeit versäumte, bis diese längst auf dem Teller erkaltet war. Doch wollte sie dann auch gewiss von mir hören, an welcher Stelle ich mich gerade befand, und genoss es sichtlich, die Geschichten der von ihr schon speckig und halb aus der Bindung gelesenen Bände durch meine Augen noch einmal wie gänzlich neu zu durchleben. Was ereiferten wir uns nicht über die Grausamkeit von Saint-Preux' Exil, über die Herzenskälte von Clärchens Eltern. Und als ich nach dem bitteren Ende mit roten Augen in die Küche kam, Da knuffte sie zwar feixend den Pfarrer, »Och, schaut, jetzt hat er geweint. Welch empfindsamen Gast wir haben!« Doch sie wusste sehr wohl, was meine Zähren gezeitigt hatte. Denn ja, ich hatte geweint. Und ich sah auch ihr die Augenwinkel in der sympathischen Erinnerung wieder feucht werden. Wer hätte gedacht, dass einem das Schicksal so nahe gehen mochte von Menschen, die nie gelebt haben, deren Fleisch nichts war, denn gewässerte, getrocknete Hadern, ihr Blut nur Druckerschwärze. Wie seltsam, sich so aus dem eigenen Leib und dessen Pein, aus der eigenen Umgebung versetzt zu fühlen und dann doch im fernen Frankreich, einem England der bloßen Vorstellung, mitten in der größten Entrückung plötzlich dem tiefsten eigenen Schmerz wieder zu begegnen. Eins nämlich hatten mir die Wochen der Entbehrung zuvor vermocht: meine Gedanken zu lenken von jenem, was mich in die Wildeinsamkeit trieb. Und nun standen in diesen von fremden Menschen gekritzelten Seiten mir auf einmal in den unerwartetsten Augenblicken, in einem Nebensatz, einer vorüberhuschenden Figur oft nur, Amalia und meine Schuld wieder auf und starrten mir in stummer Anklage wieder. Alle, die ich je gegen die neumodische Plage der Romane zetern hörte, fürchteten Verführung zu einer Abkehr von Gottes einzigem Wort und Wirklichkeit. Ich aber entsagte diesen Bänden bald wieder, aus Sorge, mich darin vor zu unschmeichelhaften Spiegeln meines Daseins zu finden. Was immer da aber an Seelenwunden aufgerissen ward, mein Leib heilte unterdessen prächtig. Meine Rippen, welche wie eine mit Pergament überspannte Knochenleiter hervorstanden, setzten wieder Speck an. Der letzte Grind über meinen Schürfungen fiel ab, um neue rosige Haut freizulegen, und mein auf gewohnte Sehnigkeit abgeschwollener Fuß lernte mich wieder ohne stete Klage zu tragen. Mit jedem Tag kündigte sich deutlicher an, dass bald wieder Abschied zu nehmen sei, und diesmal einer, der mir ein wenig am Herzen zerrte. Was mir immerhin nebst meinem wiederhergestellten äußeren Zustand den erneuten Weg in die Ferne leichter machen sollte: die wohlmeinende Köchin hatte ihren nicht minder beleibten Bruder an meine Bettstatt zitiert, mir insgeheim einen tüchtigen Schreck versetzend. Denn der war der Amtmann des Dorfs und verkündete munter: »Wir wollen schauen, ob wir nicht eurem Gedächtnis auf die Sprünge verhelfen mögen und finden, wer und woher ihr seid.« Von mir freilich ohne hilfreiche Spuren entlassen und bei all seiner Gutmütigkeit doch mit einem geweckten Misstrauen schrieb der Amtmann in die nächste Stadt, welche groß genug war, dass dort die Polizeibulletins des Reichs gesammelt eintrafen. Der Postwechsel aber ergab nichts Aktenkundiges an Erklärung, was mich einsamen, verwilderten und verwundeten Menschen aus dem Wald gespuckt hatte. Das musste bedeuten, dass kein Steckbrief mit meiner Beschreibung im Lande kursierte und mir die Obrigkeit und ihre unzähligen Spitzel nicht gefährlicher waren, denn sie jedem Herumstreuner gefährlich sein mochten. Pfarrer und Köchin aus mitfühlender Sorge, der Amtmann aus treffendem Verdacht, ließen mich ungerne ziehen. Doch schließlich überzeugte ich sie, dass ich in besagter nächster Stadt bessere Hoffnung vermutete, mein mir geraubtes Leben wieder aufzustöbern. Und so zahlte man mir mit liebenswürdigstem Zögern die Postkutschenfahrt und drückte dazu mir in die Hand eine kleine Börse voll Münzen. Während ich nichts gab zum Adieu, denn meinen wahrhaft herzlichsten Dank und dazu ein Versprechen zu schreiben, sobald ich angekommen sei und irgend Betreff meiner Vergangenheit, meiner Zukunft in Erfahrung brachte, welches Versprechen freilich nicht mehr wert war, denn die Luft, in die ich es sprach. Ich zweifle keinen Moment, dass nach Ausbleiben jeden Briefs und Billets der Amtmann an seinen städtischen Kollegen schrieb, und manchmal frage ich mich, wie seine Schwester und ihr Dienstherr es aufnahmen, dass ihr Schützling nie vorstellig ward bei jener Instanz. Ich hoffe, sie haben sich eine gutgläubige Erklärung dafür zurechtgelegt und ihre Mildtätigkeit nie bereut. denn ich freilich ließ die Kutsche bereits zwei Stationen zuvor, wechselte dort in ein Gefährt in gänzlich andere Richtung und nahm meinen rumpelnden Weg in die Freiheit. Endlich hatte ich auch wieder genaueres Wissen, wo ich mich befand, und sah mit Genugtuung, wie weit nordwestlich mich meine ziellose Wanderschaft schon geführt, ans äußere Ende des Kaiserreichs. Hier lag der Brandgeruch des Krieges schwerer in der Luft. Selbst auf meiner kurzen Kutschfahrt waren wir zweimal an marschierenden Soldaten vorbeigerollt. Kein Wirtshaus sollte ich mehr betreten, wo nicht zu wenigst an einem Tisch hitzig über den neuesten Verlauf der Gefechte gerechnet, keinen Marktflecken mehr, da nicht einquartiert, paradiert oder rekrutiert ward. Mir taugte durchaus der Geschmack von Ungewissheit, Rastlosigkeit, diese so gewaltige wie geheime Bewegung der Welt, ließen sie doch mich unsteten Gesellen ohne Namen und Platz wenig hervorstechen. Doch freilich waren dafür die Kontrollen an den Stadttoren und Zollbäumen umso achtsamer auf Deserteure, Spione und dergleichen Volk und mit nichts für Papiere, denn einem halbherzigen Schrieb des Amtmanns aus dem kleinen Ort, welcher mir Verlust aller Habe und des Gedächtnisses bescheinigte, musste ich meinerseits Umsicht walten lassen, wollte ich nicht festgesetzt werden. Ich hielt mich also an die schmaleren Wege und die wenig bevölkerten Weiler, quartierte mich bei einfachen Leuten ein oder bescheidenen Wirten, wo man kein Buch führte über die Gäste, verdingte mich ohne Stolz, ob meines wahren Stands und Talents, mit allem an Taglöhnerei, was mir Mahlzeit, Obdach, Münze versprach, und trug in mir bereits eine List, wo und wie ich's zu neuem Dasein ohne stetes Versteckspiel bringen mochte. In einer Neumondnacht schlich ich mich über die Grenze. Ich hatte mich ihrer binnen der vorigen Wochen immer näher gearbeitet, hatte mir ein waldiges Stück abseits aller größeren Ortschaften, Handels- oder Reisewege ausgekundet. Und war, sobald ich im Finsteren zwischen den Stämmen stund, fast augenblicklich wieder verwandelt in jene tiergleiche Kreatur, welche sich hier heimisch fand und ihren Pfad mehr zu wittern, denn zu schauen verstand. Sollte es in jener Gegend überhaupt Patrouillen gegeben haben, so fanden sie's an jenem schon herbstlichen Abend nicht für nötig, sich aus ihren Unterkünften zu bemühen. Ich begegnete weder Grenzposten noch sonst nennenswertem Gekräuch, bis ich wieder aus dem Holz hervortrat und im nebligen Morgengrauen den Weg in die nächste Ortschaft fand. Es war ein properes Städtchen, der helle Putz seiner Häuser leuchtete mir entgegen, noch ehe sich deren Umrisse ganz aus dem Frühdunst der umliegenden Felder schnitten, und was mir an Geräusch entgegenhallte, klang nach erwachendem Fleiß, nach Eifer, das Tagwerk zu beginnen. Zu klein war es für Stadtmauer, Wassergraben, und ich erspähte mir ein Seitengäßlein, da ich ohne Torwache meinen friedlichen Einmarsch zu halten vermochte. Was da an Handels- und Handwerksleuten eben Laden, Werkstatt aufsperrte, was an Bürgern die Nachttöpfe aus den Fenstern in die Gassen leerte, beäugte fragend mich Fremden mit dem etwas zu abgewetzten Gewand, doch ohne mir ausdrücklich Einhalt zu gebieten. Recht willkommen war ich sichtlich nicht, doch zugleich zu armselig und nicht armselig genug, eines Bannes würdig zu sein. Ich tat mich unterdessen schwer, irgend Anzeichen zu erblicken, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Fuß außerhalb des Hoheitsgebiets ihrer Majestät der Kaiserin setzte. Da hatte ich innerhalb ihres Reiches bereits weitere Klüfte erlebt, zwischen den Stilen der Gebäude, Trachten denn hier, wo mir alles noch gar vertraut vorkommen mochte. Was mich insbesondere enttäuschte, war das scheinbare Fehlen fremder Fahnen und Uniformen, denn just auf diese hatte ich gehofft. Wenige Gabelungen des Wegs später stund ich schon auf dem Hauptplatz und traf dort niemanden an, denn eine Magd, welche Wasser aus dem Brunnen schöpfte. Ich rief bereits aus der Ferne sie an, dass sie nicht erschrecke, und näherte mich ihr mit gutmütigem Lächeln. Recht wohl schien ihr dennoch nicht, einem Unbekannten so einsam zu begegnen. Doch sie hörte sich meine Frage an und war sichtlich froh, mir Antwort geben zu können, welche mich sogleich wieder entfernen sah. »Ei, freilich, den gibt's. Er logiert im Gasthaus zum Raben. Nur braucht ihr da vor dem Mittag nicht nach ihm zu suchen. Um diese Morgenstunde schläft er noch ganz gewiss.« Ich dankte der Maid, welche ihre Auskunft auch gleich ergänzte durch eine Weisung besagten Gasthauses in einem Eck am Ende des Platzes, und streunte ein wenig noch durch das Städtchen, bis ich einen Baum fand, unter welchem ich es mir bis zum Mittag bequem machen konnte, ohne als Bettelpack zu erscheinen. 11:30 ließ ich die Glocken schlagen, bevor meine Ungeduld es nicht mehr aushalten mochte, und ich zurück zum Hauptplatz und in die Wirtsstube des Raben schlenderte. In der Tat fand ich dort an der reich gedeckten Tafel, wo ich ihn auch fürderhin am zuverlässigsten finden sollte, jenen, nach dem ich hoffnungsvoll Ausschau gehalten, einen Werber der preußischen Armee. Einst muss er eine imposante Gestalt gewesen sein. Selbst auf der Bank sitzend war ihm anzusehen, dass er mich um wenigstens einen Kopf überragte, und seine blauen Augen waren von einer blitzenden Wachheit. Doch waren die Jahre nicht gnädig zu ihm, und er hatte offenbar schon lang kampflos die Waffen vor deren Werk gestreckt, wenn er nicht gar zum Verräter seiner eigenen Sache ward. Nun war er raumfüllend, auch in der Breite, und seine Majorsuniform spannte ihm über dem Leib, war so nachlässig gepflegt und getragen, dass es an offene Insubordination grenzte. Seine Wangen, wie das Weiß seiner Augen, waren mit Äderchen überkritzelt. Und als ich vor ihn trat und ihn ansprach, ließ er hastig, fast prustend, den Becher mit Branntwein von den Lippen sinken und tastete nach seiner Perücke, sie gerade zu rücken, mit wenig vorteilhaftem Erfolg. »Verzeiht, ihr seid der Major von W.?« fragte ich ihn, die Antwort wohl kennend, denn der Wirt hatte ihn mir bereits als selbigen gewiesen.
»Fürwahr«, bekräftigte er, in der unerwarteten Störung noch nach der Würde seines Ranges haschend.
»Und ihr seid Werber des preußischen Heers«, ließ ich mir sagen.
»In der Tat«, bejahte er, als wundere ihn dies selber ein wenig.
»Nun«, beendete ich alle Präambel, »ich wünsche, eurer Armee beizutreten.« Dies nämlich war meine List, allen denkbaren Nachstellungen Wiens, all meinem abgelegten Selbst zu entgehen.
Der Major lachte, sah den Ernst in meinen Augen, lachte erneut, doch nun freudiger, verdutzt. »Na, das nenne ich«, er schüttelte ungläubig den Kopf, »setzt euch, setzt euch«, fuchtelte er mir schließlich und rief in die Stube, »Wirt, einen Teller für diesen jungen Mann.« Und dann wieder zu mir, »Kolossal! So lieb ich mir meine Arbeit, wenn mir die Fische von selbst an den Haken hüpfen. Doch nicht auf nüchternen Magen, bitte ich euch. Hier, esst, trinkt, darben werdet ihr noch genug.«
Ich ließ mir's nicht zweimal heißen, wenn dies mein Willkommen war ins Soldatenleben, so mochte das ja eine angenehmere Flucht werden, denn ich mir ausgemalt. Freilich sollte ich bald erfahren, dass der Major von W. keineswegs exemplarisch jenes Heer verkörperte, welches er mit frischen Leibern zu versorgen hatte. Im Geiste war er gleichsam geradezu ein Deserteur. Er hatte sich's in diesem Städtchen gemütlich eingerichtet, fern aller Vorgesetzten und aller Gefechte. Rekrutieren tat er gerade genug, dass man in Potsdam nicht auf die Idee verfallen möge, ihm genauer auf die Finger zu schauen, und so gemächlich, dass er hoffen durfte, bis zur Erfüllung der Quote noch eine gute Weile zu verbringen in seiner abgeschiedenen Behaglichkeit. Seine Amtsgeschäfte führte er, außer wenn sich's gar nicht anders vermeiden ließ, von der Wirtsstube aus und war allerweil freigebig mit Speise, Wein und Tobak, denn muntere Gesellschaft war ihm mehr wert, denn gehortete Münze. Er schäkerte gern mit der Wirtstochter, während sie ihm auftrug, und sie ließ sich's gerne gefallen, da beide überein waren, dass es sich um harmloses Poussieren handelte. Erst später erfuhr ich von zumindest einer Witwe im Städtchen, welcher er in schöner Regelmäßigkeit weniger unschuldige Besuche abstattete. Er ließ sich ansonsten so weit verlottern, wie es für einen Offizier gerade noch duldsam war in seinem eigenen Empfinden, wohl wissend, dass er sich in den Augen seiner Oberen längst das schändlichste Standgericht verdiente. Doch wusste er diese Oberen auch fern. Sein Wahlspruch, welchen ich bald nur zu gut kennen sollte, lautete: Man muss zu leben verstehen, solange man noch lebt. Zum ersten Mal vernahm ich dies Motto kaum, dass ich an seiner Tafel Platz genommen. Mit diesen Worten lud der Major mir den Teller auf, schenkte mir ein. Eine Weile nahm ich's als Aufforderung, es mir kräftig und stumm schmecken zu lassen, doch empfand ich dann Verpflichtung, mich zu erklären. Und so begann ich dem Major zu unserem Schmaus meinerseits eine Mär aufzutischen. Doch meine ans Fabulieren verschwendete Mühe ließ bald nach, als ich sah, wie wenig Aufmerksamkeit der Major ihr schenkte. Er wusste wohl, dass wenig davon Wahrheit barg, und ließ es mich allein zu meiner eigenen Beruhigung aufsagen. So sehr ich mich anhielt, Schriftdeutsch zu sprechen, hätte mich gewiss schon mein Zungenschlag verraten müssen. Doch der Major war nicht so töricht, mich irgendeiner Lüge überführen zu wollen und dabei meiner verlustig zu gehen für seine vaterländischen Zwecke. Ihn juckte meine wahre Nationalität so wenig wie meine Vergangenheit, solange das Maß meines warmen Leibes wenigstens für die zweite Garde des Soldaten genügte und ich bereit war, nämlichen in preußische Farben stecken und ins feindliche Feuer stellen zu lassen. Noch während ich meine Geschichte spann, hieß er seinem Adjutanten, Feder, Tinte und die Bücher zu holen, auf das wir nach dem Mahl sogleich meine Verpflichtung festmachten. Was der Major nicht ahnden konnte, mich in seinen Sold zu nehmen, bedeutete für mich auch meine neue Taufe. Ich war entschlossen, mein vorheriges Leben, mein vorheriges Ich, die letzten, mich an Wien knüpfenden äußeren Bande abzulegen. Und wie ein Novize, welcher in einen Orden eintritt, meinen Namen zu tilgen und mir einen neuen aus freien Stücken zu wählen. Unwissend ward der Major gleichsam zum Priester, die Wirtsstube zum Gotteshaus, das Tintenfass zum Weihwasserbecken und der Adjutant zum Paten, als letzterer die Feder ergriff, die passende Seite, Zeile und Spalte suchte und der Werber mich fragte: »Ihr heißt also?« Und ich mir, wenn nicht vor Gott, so vor der Welt, meinen neuen Namen gab, welchen ich mir just erst jenen Morgen ersonnen, als ich unter dem Baume lag. Jakob Keiner. So ward ich, Fersenhalter und Erbschleicher meiner vorigen Existenz, zugleich der Betrüger, Stammesvater und der erste Mörder. Der Mann, der mit Gott rang und ein Niemand. Der Schreiber aber dachte nichts dabei, setzte den Täufling so aufs Papier und reichte dann mir die Feder, wendete das Konskriptionsbuch herüber und ich unterzeichnete, eben dass ich den Namen zum ersten Male gesprochen, ihn nun auch zum ersten Male von eigener Hand in Buchstaben fassend und mich ihm somit vollends verschreibend. Meinen abgestreiften Larvennamen jedoch schwor ich mir, nie wieder über meine Lippen kommen zu lassen, und dieses Gelübde habe ich bis heute ehren gehalten. Mit jenen Federstrichen hatte ich mich freilich auch einem neuen Herrn übereignet, dem preußischen König. Zwischen dessen Ansprüchen auf meinen Leib und mein Leben und meiner selbst stand allein noch der Müßiggang seines hiesigen Dieners. Ich hatte das Glück, dass der Major erst jüngst ein Häuflein Rekruten hatte nach Berlin abmarschieren lassen und es bei der Gemächlichkeit seiner Amtsführung ein Weilchen dauern sollte, bis er wieder ein Grüppchen zusammengefischt, welches in die Regimentshauptstadt zu führen sich lohnte. Einstweilen ließ man jene, die bereits im Kescher waren, recht frei gewähren in dem Städtchen, hielt nur das nötigste Auge darauf, dass sich keiner mit dem ersten Handgeld sogleich verabsentierte.
bei mir herrschte der gleichen Gefahr ohnehin nicht, war ich doch durchaus begierig darauf, endgültig der Nähe zum Kaiserreich zu entkommen und in der Gesichtslosigkeit des Heeres eine neue Heimat zu finden. Andernfalls hätte sich hinreichend Bindung an mein Versprechen gefunden, in den im Städtchen Wohlfall kursierenden Geschichten, wie es jenen erging, die glaubten, schon desertieren zu können, bevor man sie noch in den Rock eines Soldaten zu stecken vermochte. Weit kam keiner von ihnen, und die Exempel, welche man an ihnen auf dem Hauptplatz statuierte, vor versammeltem Volk, ließen sie in Reue von Erden scheiden, dass sie ihr Glück nicht doch lieber auf dem blutigsten Schlachtfeld auf die Probe stellten. Was mir da Grausames zu Ohren kam, wollte mir so gar nicht zusammengehen mit der nachlässigen Gemütlichkeit des Majors, und so brachte ich eines Abends, als Wein und Branntwein einmal wieder reichlich flossen, das Gespräch scheinbar beiläufig darauf. Denn an mir, der ihm ungewohnt geistvolle Unterhaltung bot und zugleich einen fleißigen Konterzecher, hatte der Major Gefallen gefunden, und ich ward ihm zur unverzichtbaren Gesellschaft an seiner fast täglich gehaltenen Tafel. So unverfänglich ich Worte und Ton gewählt glaubte, so unverzüglich erlosch das vorherige Poltern und Lachen des Offiziers. Ich meinte Enttäuschung zu erkennen, in dem freilich schon recht unsteten Blick, mit welchem er mich musterte. Und bevor er irgend Antwort gab, goss er sich den Humpen voll und leerte ihn halb. Dann sagte er nur: »Jakob, es ist Krieg, und ich schwur auf den König einen Eid. Herrgott, wären da nicht die verdammte Pflicht und die verdammte Ehre. Aber sie sind nun mal, Jakob, sie sind.« Und dann tat er noch einen kräftigen Zug und murmelte etwas von »Ja, man muss.« Aber wenn er das Leben noch nuschelte, dann so, dass ich es nicht mehr vernahm. Sobald er den Becher abgesetzt, riss er eine derbe Zote und lachte darob selbst so lang, bis wir alle, ich nicht minder, eingestimmt hatten. Doch bald darauf hob er die Tafel auf und begab sich zu Bett. Von solch vorübergehender Trübung abgesehen, waren es für mich wunderbare Tage. Endlich hatte mein Leben wieder eine vorgeschriebene Richtung erlangt, und ich dennoch Lizenz, diese nicht sogleich in aller Konsequenz einschlagen zu müssen. Ich streifte durch das Städtchen, luchste der Herbstsonne ihre letzte Glut ab, lieh mir Lektüre aus der kleinen Bibliothek des Majors, wo freilich keine Romane zu finden waren, doch manch lebendige Reiseschilderung. Und während ich wohlweislich vermied, mein wahres Metier zu verraten, ließ ich ihn doch erkennen, als er einmal mit dem verbogenen Scharnier seines Federkästleins haderte, dass ich in handwerklichen Dingen nicht ungeschickt war. Bald wandten sich Major, Adjutant, ja selbst der Wirt an mich, wenn es derartige Reparaturen auszuführen galt, zum wechselseitigen Nutzen meiner Zerstreuung und ihrer Ersparnis. Mit dem, was ich einstweilen und allmählich sammelte an meinen künftigen Kameraden, gab ich mich vorerst nur ab, wenn auch sie mit dem Major tafelten. Schnell hatte ich begriffen, dass dies doch zumeist ein recht anderer Menschenschlag war, mit welchem mich wenig verband, außer dass unsere Schicksale letztlich zum nämlichen Punkt uns geführt. Der Major merkte mir's wohl mitunter an, wie fremd mir diese Soldatenmenschen waren, und ich meinte dann hie und da einen gleichsam entschuldigenden Blick von ihm zu erhaschen, entschuldigend, dass er sich nicht schämte, die Einfachheit und Not dieser Männer so erbarmungslos zu seinen Zwecken auszunutzen, als auch, dass er mich unter diese Leute gebracht. Wenn ich sage, ich hatte damals wunderbare Tage, so vermeide ich jedoch wohlweislich, von meinen Nächten zu sprechen. Seit meiner Flucht aus dem gräflichen Sommerschloss fiel ich, wenn ich die Augen zu schließen vermochte, einer völligen Schwärze anheim, welche den Namen Schlaf nicht verdiente und welcher selbst Besinnungslosigkeit noch schmeichelte. Es war, als brächte man für jene Stunden all meine inneren Uhrwerke zum gänzlichen Stehen und setzte sie erst mit meinem Erwachen plötzlich wieder in Bewegung. Nun aber, da meine leiblichen Kräfte wiederhergestellt waren, ich mich immerhin äußerlich vom Tier zum Menschen zurückverwandelte und eine Ruhe einkehrte in meine Umstände, da sickerte ein Rot in jenes Schwarz, ein schlafendes Schauen hob an, ein nächtliches Theater hielt Einzug in meinem Hirn. Kurz, kaum dass ich bei Tageslicht endlich meiner Schuld, meiner übergroßen Schuld fürs Erste entkommen schien, just da fing mich des Nächtens mein geheimes Verbrechen ein. Ich habe keinen der Träume behalten, welche mich forthin drückten, meist zerstoben ihre Gespinste bereits in den ersten Sonnenstrahlen.
Was sich jedoch an meinen Geist, mein Empfinden haftete, das war ein garstiges, galliges Gefühl, welches oft noch bis Sonnenuntergang sich sog in alles, was mir begegnete und was ich tat, war ein Geschmack, der nicht und nicht von meinem Gaumen weichen wollte.
Je nun, hatte ich nicht aus freien Stücken den Namen Jakob mir erwählt? Mit welch Recht wollte ich also jetzt klagen, dass mir träumte? Zur mitgeschleppten Schuld holte mich schließlich auch meine neue Schuldigkeit ein. Fast gegen sein eigenes Bemühen war es dem Major ein weiteres Mal gelungen, ein gutes Dutzend Seelen im Netz zu haben. Und also war es an der Zeit, uns Unglückliche dem Preußenkönig vor die Tür zu führen, als dessen neuesten Besitz. Der Abschied vom Major rührte mich stärker, denn ich's erwartet. Ich hatte den Alten wohl doch ein wenig ins Herz gelassen, welches ich mir für die Menschen auf immer verschlossen glaubte. Ihm aber war's merklich noch herber. Er nötigte mich am Vorabend unseres Abmarsches zu einem Gezeche, zu dem gewiss wir alle geladen waren und das wir alle am nächsten Tage ähnlich bitter und fluchend bereuten, welches jedoch, bin ich überzeugt, längst nicht gar so ausdauernd und üppig ausgefallen wäre, ohne just meine Gegenwart. Der Major hatte mir dabei einen Platz an seiner Seite erkoren, schenkte mir bei jeder Gelegenheit nach, brachte einen um den anderen Trinkspruch aus, welchen er verstand an mich zu wenden, obwohl er der ganzen Truppe gewidmet war, klopfte mit steigendem Branntweinpegel mir auch immer häufiger auf die Schultern, legte schließlich gar seinen Arm um sie und hatte wahrhaft zährenbeglänzte Augen, als er gegen Mitternacht zu mir sprach:
»Jakob, ach Jakob, ihr wart mir lieb. Ich wünschte, ich hätte nicht bereits einen Diener und einen Treuen, denn gern hätte ich euch bei mir behalten. Leiber hat es genug auf der Welt, und ich habe mich damit abgefunden, die Schlachtfelder damit zu düngen. Doch ihr, Jakob, habt Geist, und einen wie euch in die Knochenmühle zu schicken, ach, Jakob, das lässt mir meine Feigheit weh werden. Bitte, gebt mir wenigstens dies Versprechen. Lebt, lacht nicht. Grad im Krieg, in diesem leidigen Krieg, ist's oft mehr eine Entscheidung des Willens, denn der Geschicke, glaubt es mir. Und so selbstverständlich ihr diesen Willen jetzt gewiss meint, es werden Zeiten kommen im Krieg, da wollt ihr ihn ganz verlieren. Drum, versprecht, dass ihr leben wollt, versprecht, dass ihr leben werdet und dass euch kein Preis dafür zu hoch sein wird, dass ihr, wenn's sein muss, auch Pflicht, Ehre, Barmherzigkeit dreingeben werdet darum. Schwört es mir, Jakob, schwört, dass ihr leben werdet, denn ihr wart, ach, ihr seid mir so lieb.
Ich, selbst zu weinselig für einen Disput, tat den lallenden Schwur. Und wie ihr seht, habe ich auch dieses Gelübde bis heute, wohl oder übel, treuest gehalten. Dass ich es ablegte, schälte sich andern Tags aus dem pochenden Nebel in meinem Schädel, freilich erst, als wir das Städtchen bereits einige Stunden in unserem Rücken hatten. Zuvor war all mein Sinnen mehr denn ausgefüllt damit, schlicht mich aufrecht zu halten, einen Fuß vor den anderen zu setzen in nicht gar zu schwankender Linie und dabei ächzen und stöhnen, wenn sich's schon nicht knebeln ließ, so doch möglichst wenig vernehmbar zu halten.
Unser einziges Glück an jenem unseligen Montag blieb, dass die beiden Sergeanten, welche uns Wachtmeister und Routenführer waren, selbst fleißig mitgezecht hatten und zwar eine gewisse Lust verspürten, unsere ebenso wie ihre eigene Disziplinlosigkeit an uns frisch gebackenen Soldaten strafend zu rächen, ihnen jedoch der Elan mangelte, diese Lust groß auszuexerzieren. Alles, zu was sie sich hin und wieder aufraffen mochten, waren knuffende Stöße mit ihren Gewehrkolben und raukehlige Flüche, welch vermaledeite Bande von Fußlahmen wir seien. Doch insgeheim waren wir überein, dass auch die Sergeanten keinen wahrlich zackigeren Schritt wünschen konnten. Wir duldeten schlicht neidisch ihre Möglichkeit, den Groll über die eigene Unvernunft an anderen auszulassen. Denn was waren schon diese Püffe verglichen mit jenen Hammerschlägen, welche von innen gegen unsere Schädeldecken droschen, und was ihr derbes Schimpfen gegen all jene Namen, welche wir uns Zecheselstumm stumm selber ziehen. Mein einziger Stolz an jenem Tag war, dass ich nicht zu jenen gehörte, welche unterwegs ausscherten, um sich im Graben der letzten gallig brennenden Pfütze aus ihrem Magen zu entledigen und welche dann oft derart hinterher zu hecheln hatten, um wieder aufzuschließen, dass sie sich sogleich noch einmal zeternd verabsentieren mussten. Wenn ich freilich glaubte, die herrische Mürrischkeit unserer Sergeanten würde sich widerlegen, sobald sich nur der sauer gewordene Weingeist aus ihren Leibern verdunstet hatte, so sah ich mich gänzlich getrogen. Ich hatte die beiden im Städtchen als recht kommode Gesellen erlebt. Den einen, der sich da seinen nun wieder sprießenden Schnäuzer abrasiert hatte, als viel feinsinnigeren, wohltönenderen Sänger, denn seine grobe Gestalt versprach. Den anderen, mageren, als johlenden Freund feister Zoten. Doch aus dem Bannkreis des Majors entfernt, waren sie in Rang und Pflicht geschlüpft wie in eine altbequeme Joppe und verschmolzen damit mehr und mehr mit jeder Meile, die wir uns auf Berlin näherten. Das erste und einzige Kameraden, mit dem ich sie im Irrtum der Vertrautheit ansprach, reute ich bitter in Form eines Backenstreichs, welcher mir noch Stunden später den Sitz meiner Zähne locker machte. Und wer meinte, ihre Befehle seien bloße Anregungen, über welche sich gewiss noch ein wenig verhandeln ließe, der fand sich schneller, denn er zu schauen vermochte, mit einem Strafpensum beladen, das ihm fürderhin gründlichst jegliches Widerrechten verlitt. Doch fand ich mich gut darin ein, ja, zog ich's derart bald sogar vor. Manch einer meiner Schicksalsgenossen mochte nun erbleichen, allmählich ahndend, worauf er sich wahrhaft eingelassen. Mir aber hatte sich in dem Städtchen schon zu viel der Weichheit eingeschlichen. Waren meine Träume, war meine Zuneigung zu dem merkwürdigen Major nicht Zeichen, dass mir meine Gleichgültigkeit abhanden kam? Wie aber wollte ich meinen Schwur halten zu leben, wenn ich wieder zu empfinden begann? Welch Wohltat, nun keine Freundschaft mehr fürchten zu müssen. Und wie erquickend leer wieder meine Nächte, wenn ich auf unsere 8, 9 Stunden Marsch, so viel der Tag an Licht herzugeben gewillt war und mitunter mehr, in eine schwarze Ohnmacht der Erschöpfung fiel. Gut 3 Wochen marschierten wir so, schliefen zumeist auf schlechtem Stroh und halfen reih um uns morgens beim Flöheknacken, verlernten geschwind uns hochmütig zu beschweren, wenn eine Unterkunft lediglich kalte Speise hergab, und waren's schon zufrieden, wenn der Speck nicht ranzig, das Brot nicht schimmlig waren, flickten alle paar Tage unsere Sohlen, welche noch am ersten Sonnabend durchgelaufen waren, und ich glitt zurück in jenen Tierzustand, in welchem meinen Geist nichts beschäftigte, denn das Weh meines Leibes, eingelullt vom Gleichmaß der Schritte, der ewigen Schritte, und nun sogar der Sorge ledig für die Wahl meines Wegs, Beschaffung meiner Zehrung. Die Schwächeren unter uns ließen mitunter sich vom Gespann eines Landmanns auf die Sprünge helfen, nur um dann oft gebeutelter vom Heu zu steigen, denn wir es waren, die sich mit Schusters Rappen begnügten. Doch ich hätte selbst dann nicht mehr getauscht, hätte man mir die sanftest gefederte, gepolsterte Karosse geboten. Oh,
Was war den anderen ein Rasttag in einem Städtchen für ein Pläsier? Sogleich gaben sie nicht allein drein, was sie an Geld im Beutel hatten, sondern schon gute Batzen vom erst in Aussicht gestellten Heereslohn für kühlen Trank und warmes Fleisch. Letzteres sowohl auf dem Teller als auch im Bett, die Eifersucht lindernd auf die Sergeanten, welche in fast jedem größeren Ort von dem ein oder anderen willigen Liebchen empfangen wurden. Sie opferten Fortuna in der Hoffnung, sich den Preis all der Annehmlichkeiten und Vergnügungen zu erspielen, nur um dann Würfel und Karten das gefräßigste aller Laster zu finden. Ich aber, gleich wie die Kameraden feigsten und triezten, gleich wie suspekt mich die Sergeanten beäugten, übte mich auch dort in Askese. Ließ bei der Wahl der Lager allen den Vortritt, speiste und trank klaglos, was man mir vorsetzte, schmähte die gröhlende Geselligkeit. Tat's, um meinen Gedanken jenen gar zu freien Lauf zu verwehren, welchen sie nahmen, sobald sie's zu bequem finden durften. Hatte davon jedoch zugleich den Nutzen, dass ich als einziger von uns die Sergeanten nie um ein Darlehen anging. Selbst Karl, ein freudloser Schneidersohn, welchen der schiere Geiz ähnlich frugal machte wie mich, ließ sich an einem Abend im Städtchen P. zu einem Becher Branntwein überreden, welcher sich dann multiplizierte und den armen Kerl am anderen Morgen all seiner kargen Ersparnisse verlustig fand und dafür mit nichts entgolten, denn so gewaltigem wie flüchtigem Schädelweh. Womit ich als letzter noch nicht meinen ersten ausstehenden Sold angetastet hatte, als wir endlich Brandenburger Sand unter die müden, wunden Füße bekamen. Da war uns allen eine Erleichterung anzumerken. Den Sergeanten, dass sie nun bald ihrer leidigen Verantwortung für uns ledig würden und dies in guter Zuversicht ihre menschliche Fracht ohne Abgänge vollzählig abzuliefern. Den Kameraden nicht zuletzt, dass mit Erreichen des Ziels zwar nicht alle Reue ob der Verpflichtung, doch allemal die Versuchung schwinde, doch noch Reis auszunehmen vor dem Soldatenschicksal. Und mir, Jakob Kainer, dass ich mich bald vollends hingeben dürfe an eine äußere, fremde Disziplin. Mein Leib bald aufginge in der gewaltigen Maschine der Armee und mein Selbst frei würde vom letzten Zwang zur Entscheidung.